Da waren wir zum großen Teil, waren wir wirklich uns einig und sind dann rausgegangen aus diesem Gespräch und dann wurden wir gefragt, und wie war's? Ja, also viele Dinge passen. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es so. Also das war schon interessant, muss ich sagen. Das ist nicht üblich.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der neuen Saison des Brückengeflüsters. Es ist schon wieder jede Menge los. Der VfL Osnabrück trainiert schon wieder, hat sein erstes Testspiel beim SC Melle gewonnen, ist gerade ins Trainingslager gereist in dieser Woche und das Eröffnungsspiel steht auch schon fest. Insofern haben wir jede Menge schon zu diskutieren oder zu besprechen. Und wir, das sind in dem Fall meine Kollegin Susanne Vetter. Ich bin Johannes Kapitzer. Dann haben wir als Gast mit Blick auf das Eröffnungsspiel einen Niederweißen, der aber jetzt auch mit den Zebras vertraut ist, das ist Ralf Heskamp, der Geschäftsführer der Zebras. Und dann haben wir noch zugeschaltet aus dem Trainingslager in Basinghausen unseren Embedded-Journalist sozusagen, aber er ist gar nicht embedded, der sitzt da frei draußen, Harald Pistorius.
Hallo.
Herzlich willkommen in die Runde. Ja, starten wir gleich mit dem Eröffnungsspiel. Ralf Heskamp, MSV Duisburg muss zum VfL Osnabrück reisen, hätte man sich sicherlich leichter vorstellen können.
Ja, leicht doch schon, aber es ist doch ein Traum los. Wenn man vor der Saison mich gefragt hätte, wo ich mein erstes Auswärtsspiel am liebsten spielen würde oder das schönste Spiel wäre, dann hätte ich natürlich gesagt Bremer Brücke und dann auch noch am Freitagabend. Das ist natürlich überragend. Ja, und das zweite Spiel haben wir dann zu Hause gegen Rot-Weiß Essen. Das sind dann die Spiele, die natürlich für uns total interessant sind und ein super Auftakt.
Es ist so ein bisschen Wiedergutmachung für die letzte Saison. Da waren sie noch nicht in Duisburg, aber da hätte das Spiel stattfinden sollen. Osnabrück gegen Duisburg als Eröffnungsspiel. Und dann kam Corona beim MSV. Ja, jetzt zweiter Anlauf.
Ja, ist der zweite Anlauf. Das war ja, ich hoffe, dass es jetzt mit Corona ein Ende genommen hat, dass wir das nicht wieder bekommen. Aber ja, damals war es, der MSV hatte wohl Corona-Fälle und deswegen wurde das Spiel ja abgesagt. Und zum Glück haben wir es jetzt wieder, das Eröffnungsspiel.
Dann wollen wir gucken auf den Kollegen Harald Pistorius, der in Basinghausen heute ist zum Auftakt des Trainingslagers. Harald, wie waren denn so die ersten Eindrücke für dich?
Ich spanne euch jetzt noch ein bisschen auf die Folter, weil ich erst noch eine Frage von Ralf Heskamp beantworten haben möchte. Und zwar, es ist ja das Eröffnungsspiel. Eröffnungsspiel ist für mich das erste Spiel eines Wettbewerbs, obwohl das bei der WM auch ein bisschen anders gehandelt wird. Meine Frage ist, warum gibt es eigentlich keine Live-Übertragung, wie das in früheren Zeiten mit dem ersten Spiel der dritten Liga ja gelegentlich gemacht worden. Es hat das mit den Rechten zu tun, dass Magenta die Exklusivität am Freitag will oder reicht die Attraktivität dann doch nicht aus für NDR, WDR oder gar ARD? Weißt du da mehr?
Ne, Harald, leider kann ich dir da auch nicht weiterhelfen. Das weiß ich nicht, warum, wieso die Konstellation so ist. Da bin ich ehrlich gesagt überfragt.
Gut, ich bin nicht überfragt. Das Trainingslager hier in Basinghausen hat den VfL mit Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen empfangen. Die Mannschaft ist um 10 Uhr mit dem Bus vorgefahren und hat dann gar nicht lange Zeit gehabt zum Einchecken. Und um 11 Uhr standen sie auf dem Trainingsplatz. Es gab einen dreifachen Applaus für drei Neuzugänge. Und jetzt werde ich euch wahrscheinlich fragen, wer sind die drei Neuzugänge? Also der eine ist klar, Benas Zatrus, der litauische Innenverteidiger, war heute das erste Mal dabei. Der ist gestern aus seiner Heimat von den Länderspieleinsätzen in der Nations League und einer zusätzlichen Urlaubswoche, die ihm der VfL genehmigt hatte, hierher gereist oder bzw. am Sonntagabend in Osnabrück angekommen und direkt dann heute Morgen mit der Mannschaft hierhin. Zweiter Neuzugang, ebenfalls mit Applaus begrüßt, war Timo Bermann, der heute das erste Mal nach dem Bruch seines Sprunggelenks des Knöchels, wieder trainiert hat mit der Mannschaft, natürlich nur ein Teil der Einheit und hat dann noch Arzttraining nachgelegt. Und der dritte Neuzugang, da kommt ihr wahrscheinlich nicht drauf. Ich hätte es auch nicht gewusst, aber es wurde geklatscht für Ava Chapozadeh, die Tochter von Sportdirektor Amir Chapozadeh und seiner Partnerin. Am Samstag ist das Kind zur Welt gekommen und ja, es wurde kräftig geklatscht und wir, glaube ich, schließen uns diesen Glückwünschen auch mal an.
Auf jeden Fall, aber sie war noch nicht am Trainingsplatz mit dabei.
Nein, das war sie noch nicht, aber der Applaus wird übermittelt worden sein, davon bin ich überzeugt.
Sehr gut. Harald, wenn du jetzt aufs Trainingslager blickst, kannst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz nochmal so einen kleinen Abriss geben, was den VfL dort erwartet diese Woche?
Training jeden Tag und zwar bis einschließlich Freitag und am Samstag geht es dann von hier aus direkt mit dem Bus zum Volkswagen Cup in Osnabrück, also angeschwitzt wird auch am Samstag noch hier Ob es vielleicht mal irgendwo einen freien Nachmittag gibt, das ist offen. Das hängt sicherlich auch davon ab, mit welcher Bereitschaft, mit welcher Einstellung die Mannschaft hier mitarbeitet. Das ist schon ein wichtiges Projekt diese Woche hier in Basinghausen. Und es ist gut angenommen worden. Es ist ja keine Sportschule mit 6-Bettzimmern, wie das mancher aus dem Osnabrücker Raum, der hier Lehrgänge gemacht hat, noch kennt, sondern es ist für die Profimannschaften, die ja durchaus öfter mal Station machen, ein schickes Hotel geworden, Fuchsbachtal, Ralf, du kennst es auch, mit Restaurant, mit sportgerechter Bewirtung und so weiter. Die Fahrzeit ist erträglich, man verliert keine Zeit für die Anreise, weil es dann komplett wieder in den vollen Trainingstag gegangen ist. Und von daher optimale Bedingungen, toller Rasenplatz, daneben anliegt ein Kunstrasenplatz, der wird sicherlich nicht gebraucht, gerade neu. Angelegt vor wenigen Wochen mit einer neuen Methode, mit Kork verfüllt. Ganz interessant, auch den mal zu besichtigen. Ja, und das ist also hier schon eine gute Location für so ein Trainingscamp.
Ralf Westkamp, Harald hat es gerade angesprochen. Freier Nachmittag ist fraglich, muss man auch mal gucken, wie ist das denn für einen Sportgeschäftsführer beim MSV? Eigentlich freie Tage kann man sich gar nicht so richtig erlauben auf dem Trainingsplatz. Jetzt wird die Zeit gebraucht bis zum 22. Juli, ist kein Monat mehr. Dann geht's schon los in der Liga.
Ja, das ist ja jetzt normal. Das ist ja die Zeit, wo wir die Transfers tätigen. Bis zum 31.08. geht's ja eigentlich. Wir sind jetzt auch schon relativ weit. Es ist jetzt gefühlt eine 7-Tage-Woche, die man hat. Aber das ist ja kein Problem. Das weiß man ja. Das ist in dem Geschäft halt so. Und von daher ist es für mich überhaupt kein Problem.
Und freier Nachmittag für die Mannschaft? Gibt es auch erstmal überschaubar wahrscheinlich bis zum Saisonstart.
Ja, wir sind jetzt schon 14 Tage im Training. Die ersten 2 Wochen waren sehr anstrengend. Wir waren dann auch vom Freitag auf Samstag in Basinghausen. Wir haben am Samstag gegen Hannover 96 gespielt. So, das waren 2 anstrengende Wochen. Jetzt haben die Spieler mal 2 Tage frei bekommen.
Und trotzdem heute hier im Studio, also ein Sportgeschäftsführer kann auch mal was aus dem Homeoffice herausarbeiten.
Ja, ich habe heute schon wieder viele Telefonate geführt, das habe ich halt von zu Hause gemacht. Natürlich morgen unterschreibt noch ein Spieler, dann bin ich natürlich wieder in Duisburg, bin morgen ganz früh wieder in Duisburg und von daher kann man das auch mal von hier aus so einige Dinge erklären.
Den können wir hier aber leider noch nicht vermelden wahrscheinlich.
Nein, das können wir jetzt nicht vermelden, aber das ist eigentlich kein großes Geheimnis. Der Joshua Bitter, der ist... der trainiert schon bei uns mit, das war eigentlich klar, ob er es heute oder morgen unterschreibt. Also es ist jetzt kein großes Geheimnis.
Und man muss dazu sagen, wir zeichnen am Montag auf. Das heißt, wenn diese Folge am Dienstagabend ausgestrahlt wird, dann hat er womöglich auch schon unterschrieben. Insofern ist es dann kein großes Geheimnis mehr. Wir haben es auch nicht exklusiv, aber ja, es war ein Versuch wert und es hat ja auch gezündet, würde ich sagen.
Ja, ich habe auch nochmal eine Frage an Harald. Guckst du dir das Spiel oder das am Wochenende das Turnier hier an?
Ja, das werde ich wohl.
Kannst du dann für den MSV den Spielbeobachter machen und ein paar Dinge aufschreiben?
Aber Ralf, das darfst du mich doch nicht im Podcast live fragen oder wenn es offiziell. Weißt du noch, wie wir beide meine Spielbeobachtung für Paul gemacht haben von Bielefeld?
Du, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt wieder.
Wir wollen jetzt nicht abschweifen. Mich interessiert, wie bist du in Duisburg angekommen? Bist du ja zu einer heiklen Zeitpunkt, sportlich heiklen Zeitpunkt gekommen? Hast dann sogar noch einen Trainerwechsel initiiert und ein Traditionsverein, der die Saison so abschließt, der freut sich dann vielleicht kurz über den Klassenerhalt, aber der weiß ja auch, da wissen alle um dich herum, dass das den Ansprüchen nicht genügt. Was hat dich letztlich dazu bewogen, trotz dieser Herausforderung Ja zu sagen zu Duisburg?
Ja, es ist natürlich ein sehr großer Verein, Traditionsverein und ich habe ja schon in einigen Vereinen gearbeitet. Ich glaube, das ist bis jetzt außer Bayern München, aber da war ich ja nur Scout und nicht in dieser Verantwortung. Das ist jetzt schon der größte Verein, muss ich sagen. Und mit dem ganzen Umfeld, die ganze Infrastruktur ist zweitligareif, Minimum zweitligareif und das reizt natürlich. Und ja, ich bin da hingekommen, 1.4., das war natürlich extrem heiße Zeit, eine extrem anstrengende Zeit. Wie du eben schon gesagt hast, nach 2-3 Wochen haben wir den Trainer freigestellt, haben neuen Trainer geholt, haben dann die Klasse gehalten. Da fiel erstmal eine Menge ab. Ja, das war eine große Erleichterung und jetzt sind wir dabei. Für die neue Saison versuchen, die letzten 2 Jahre so ein bisschen vergessen zu machen und eine deutlich bessere Saison zu spielen.
Es wurde ja 2-mal Platz 15 in Folge. Das ist ja nicht gerade unbedingt so reizvoll, um zu sagen, ja, da gehe ich mal hin. Das reizt mich sehr, wenn man mitten im Abschießkampf steckt. Aber die Größe des MSV und die Tradition und diese Perspektive haben dann doch überstimmt.
Ja, genau, das war das. Das war schon sehr reizvoll, muss ich sagen, wenn man sich das alles anguckt dort. Ja, macht es schon. Es ist eine große Aufgabe, aber es macht auch Spaß.
Und wenn ihr sagt, jetzt zweimal Platz 15 hintereinander, ist natürlich, sind die Ziele mit Sicherheit diesmal ja höher gesteckt. Habt ihr schon was kommuniziert? Wo soll es hingehen und vor allem, wie ist aktuell der Weg dorthin?
Nein, das haben wir noch nicht. Wir wissen noch nicht den kompletten Kader. Wir wissen auch nicht, wie die anderen Mannschaften aussehen. Also es soll natürlich eine deutlich bessere sein als die letzten beiden Jahre. Aber jetzt ein konkretes Ziel haben wir noch nicht ausgegeben.
Und was habt ihr jetzt vielleicht auch verändert oder was wollt ihr verändern, damit es dann auch eine bessere Saison wird?
Ja, also wir konnten jetzt nicht so viel verändern, was den Kader anbetrifft. Also 17 Spieler hatten noch einen Vertrag, 2 Spieler haben wir verlängert. Das haben wir also 19 Spieler und dann hast du noch 6-7 Spieler, die du holen kannst. Das muss natürlich passen. Aber wir haben an anderen Dingen angesetzt. Das heißt also, die Physis, die war im letzten Jahr nicht so gut. Das heißt, wir haben viele Testungen jetzt mit den Spielern gemacht, dass wir immer wieder gucken können, wo sind sie, wo stehen sie. Dann auch haben wir unser Scouting deutlich erweitert jetzt. Also wir haben einige Dinge gemacht, um den Verein besser aufzustellen.
Einer von den Zugängen ist ja Sebastian May. Kennen Sie schon aus hallischen Zeiten. Das ist ja auch so ein Mentalitätsspieler, kann man sagen.
Ja, genau das ist ja das, was den MSV zeigt. Man sagt ja immer Arbeiterverein, da sollte man nicht überstrapazieren. Aber es ist ja wichtig, gerade in Duisburg, du kannst auch mal ein Spiel verlieren, aber wenn die sehen, du hast alles gegeben für den Verein, dann sind die Zuschauer auch zufrieden. Und Sebastian May ist einer von denen, die wir geholt haben, die dieses verkörpern, was der MSV auch sehen will.
Erinnert an die Osnabrücker Verhältnisse. Arbeiterverein, man muss zeigen auf dem Platz, dass man alles gegeben hat und dann ist auch eine Niederlage okay. Das ist ja eigentlich auch das, was beim VfL gilt, aber in der dritten Liga wird Fußball sowieso mehr gearbeitet.
Ja, und das war im letzten Jahr halt so, man hatte dann so den Eindruck, dass die Physis nicht so gestimmt hat, dass sie das Spiel auch gar nicht so konnten und jetzt nach 2 Saisons, die jetzt so gespielt wurden, habe ich jetzt schon den Eindruck, vielleicht hat man nach der ersten Saison noch gesagt, ja, kann ja mal passieren, weil wenn man die Qualität der einzelnen Spieler sieht, die ist ja schon gut. Und da gilt es jetzt, mehr rauszuholen, jedem einzelnen Spieler. Und das heißt, dass wenn jeder fitter ist als im letzten Jahr so und die Neuen passen, dann sind wir ja schon mal auf einem anderen Level. Und das ist eigentlich unser Ziel.
Mhm. Also kann sich der VfL auf ein sehr stark physisches Spiel auch einstellen bei der Eröffnung?
Ja, da kann sich der VfL auf einstellen, auf jeden Fall.
Sie haben unter anderem den Torwart abgegeben, Joe Coppens, nach Saint-Trudin oder wie man es auch ausspricht dann richtig im Belgischen. Das Angebot war unschlagbar, oder?
Nein, also es war so, dass wir Leo Weinkauf, war die Nummer 1 im letzten Jahr, der war ausgeliehen von Hannover 96, ist wieder zurückgegangen. Und Joe Coppens, der kommt ja aus Belgien, war der zweite Torwart, hätten wir auch gerne behalten, aber ja, in seinem Alter, er wollte wieder zurück zu seiner Familie, er hat manchmal im Hotel gewohnt, ist oft dann auch gependelt und ist jetzt wieder bei seiner Familie. Ich glaube, der Verein ist 20 Kilometer von seiner Heimat entfernt. Und dann haben wir dem zugestimmt. Jetzt haben wir ja mit Vincent Müller einen Torwart von PSV Eindhoven, der mit Würzburg damals aufgestiegen ist, noch ein junger Torwart mit 21. Dadurch, dass Coppens gegangen ist, suchen wir jetzt noch einen anderen zweiten Torwart.
Ich frage auch, weil die Belgier ja am Lukas Kunze vom VfL interessiert waren, 500.000 Euro angeboten haben und der VfL hat gesagt, nee, machen wir nicht. Das ist ja eine Entscheidung. Der für einen Sportdirektor oder Sportgeschäftsführer, der überlegt ja zweimal wahrscheinlich, wenn so eine Zahl auf den Tisch kommt.
Ja, aber das war ja Joe Coppens, ist eine ganz andere Situation gewesen. Also wir haben da keine Ablöse bekommen, wir haben ihn gehen lassen.
Und bei Lukas Kunze? Wenn ein Angebot kommt für Sie, 500.000 für einen Drittligaspieler?
Ja, da muss ich sagen, da stecke ich ja leider nicht drin. Ich weiß ja nicht, wie genau die finanziellen Verhältnisse sind und so weiter. Das muss man dann natürlich abwägen. Da stecke ich eigentlich zu wenig im Thema, um da eine endgültige Aussage treffen zu können. Aber 500.000 Euro für einen Drittligaspieler ist schon sehr viel Geld.
Ralf, ich habe nur eine Frage. Du hast ja den Thorsten Ziegler als Trainer geholt, nicht ohne Grund. Du kanntest ihn ja aus Halle. Und da gibt es eine Geschichte, die vielleicht nicht alle Hörer des Podcasts kennen, nämlich die von eurer Zusammenführung. Ihr wart ja dann ein ganz erfolgreiches Gespann. Aber das hat es im Fußball selten gegeben, so wie ihr beide euch da aneinander herangetastet habt. Kannst du das mal kurz schildern?
Ja, das war damals in Halle. Das war wie so ein Blind Date. Und zwar hat mich die Geschäftsführung dort angerufen oder das Präsidium angerufen und hat gesagt, wir möchten dich gerne als sportlichen Leiter verpflichten und wir haben auch schon einen Trainer. Und hat uns dann zu einem Termin gebeten, um uns kennenzulernen. Aber mir wurde nicht gesagt, wer der Trainer ist und dem Trainer wurde nicht gesagt, wer der sportliche Leiter ist. So, und das war dann irgendwie so ein Blind Date, da sind wir zusammengekommen, dann hat man uns, ich sag mal, wie in so einen Raum eingeschlossen, sage ich jetzt mal fast. Da haben wir uns anderthalb, zwei Stunden über Fußball unterhalten, wie wir den angehen, wie wir Kaderplanung machen, was wir für Ideen haben, wie wir den Fußball sehen und so weiter. Und da waren wir zum großen Teil, waren wir wirklich uns einig und sind dann rausgegangen aus diesem Gespräch und dann wurden wir gefragt, und wie war's? Ja, also viele Dinge passen. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es so. Also das war schon interessant, muss ich sagen. Das ist nicht üblich.
Schöne Geschichte. Wirklich sehr, 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 sehr ungewöhnlich.
Ja.
Lass uns noch mal ganz kurz auf die aktuelle Situation jetzt kommen. Harald, du hast und auch noch mal auf den VfL gucken. Wir haben gerade über das Eröffnungsspiel schon geschaut und festgestellt, der VfL wird auf einen physisch starken Gegner treffen. Harald, du hast jetzt die Mannschaft gesehen, nicht nur im Trainingslager, sondern auch jetzt gegen Melle am Wochenende. Wie sieht's denn aus? Auf was muss sich denn der MSV Duisburg einstellen?
Naja, erstmal auf eine Mannschaft mit schon einem gewissen Grad an Eingespieltheit und mit einem Zuwachs an, ich würde mal sagen, einem Zuwachs an Tempo und Zweikampfstärke nochmal. Und vor allen Dingen aber eben auch mit dem Versuch, die mit Robert Tesche eine gewisse Balance zu halten im Zentrum des Spiels und eine klarere Struktur zu geben. Und dann eben nur umso schneller oder noch schneller, als es bisher war, umzuschalten und sofort in die Tiefe zu gehen. Also da wird sich die Mannschaft, glaube ich, vom Stil her nicht großartig ändern. Aber es wird vielleicht den Schritt nach vorne geben, den Daniel Scherning sich ja auch mit seinen Personalentscheidungen erhofft.
Hm. Ralf, so einen Spieler wie Robert Tesche hätte man denn auch gerne in Duisburg gesehen?
Also wir haben einen ähnlichen Spieler mit dem Bakkalorzen auch. Er hat ist im letzten Jahr auch als der Königstransfer gekommen. Hatte halt das Pech gehabt, hat eine rote Karte bekommen, war verletzt und so weiter, ist nie so richtig fit gewesen. Und das erhoffen wir uns wie so einen neuen Spieler, dass wir in der nächsten, also jetzt in dieser Saison, dass er deutlich besser spielt und das dann eine ähnliche Situation wie mit dem Tesche bei uns der Bakkalorz.
Mhm. Aber kann so ein Spieler dem VfL tatsächlich nochmal so gut tun, dass ihn auf so ein neues Level heben? Ist das so ein wichtiger?
Ja, das ist ja, was Harald eben schon gesagt hat, er gibt dem Spiel dann Struktur, Sicherheit, gerade den jungen Spielern, der kann helfen, hat eine bestimmte Routine und das kann helfen. Ich meine, Ulrich Tafozofer ist gegangen und wenn man dann nicht so viel hat, also ich finde immer so eine Achse ist immer ganz wichtig und da kann der Tesche mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Rolle spielen.
Man beschäftigt sich ja immer zentral mit dem eigenen Kader. In jedem Fall ist das der MSV Duisburg, aber wenn Sie jetzt auf den VfL so gucken, was trauen Sie der Mannschaft zu? Sie haben gesehen, wie die letzte Saison gespielt hat, zum Ende ging ein bisschen die Luft aus, aber wieder oben dabei gewesen. Was ist denn dieses Jahr drin, oder?
Ja, ich habe ja eben schon auch gesagt, was wir für Ziele haben, das kann man jetzt noch gar nicht so genau sagen. Also der VfL hat wieder eine gute Mannschaft und ich bin auch der Meinung, dass Daniel Scherning und Chabosadeh, dass sie gute Arbeit machen, auch bis jetzt gute Spieler geholt haben. Ich glaube schon, dass man im oberen Drittel mit der Mannschaft landen kann. Auf jeden Fall. Nur, das ist immer dann, was ist mit Verletzungen? Du brauchst ein bisschen Matchglück und so weiter. Dann kannst du natürlich auch ganz oben dabei sein, wenn alles passt. Ja, dann muss aber auch alles zusammenpassen. Ne? Und von daher, die dritte Liga ist dann wieder so eng. Und also ich traue dem VfL auf jeden Fall zum oberen Drittel dabei zu sein.
Genau, in einer Liga, die nicht einfacher wird, weil es wieder Mannschaften gibt, die auch wieder mit aller Macht hoch wollen. Nehmen wir mal an Erzgebirge Aue, Ingolstadt und Dresden als Absteiger, dass sie sich auch wieder auf die Fahnen geschrieben haben, zurück in die zweite Liga zu kommen. Und dann gibt es ja ein paar andere, die auch eigentlich immer wieder hoch wollen. Oben ist das Gedränge dicht und wie man letzte Saison gesehen hat, ist es auch nach unten hin alles relativ schnell möglich.
Ja, genau. Und das muss man jetzt mal sehen, wenn man sieht, Rot-Weiß Essen ist aufgestiegen. Die haben auch eine sehr gute Infrastruktur und haben natürlich auch Ambitionen. So, dann kommen Vereine, man muss mal sehen, was passiert mit Elversberg. Die könnten zum Beispiel so eine Rolle spielen wie Verl im ersten Jahr. Ne? Also die können auch überraschen und da muss man halt mal sehen, was passiert. Aber ich glaube, sie wird wieder sehr eng sein und ich glaube nicht, dass eine Mannschaft dabei ist, die wie im letzten Jahr Havelse so ja, ganz von Anfang an ganz unten dabei ist.
Wird es eine Mannschaft geben, die von Anfang an ganz oben dabei ist? Denn Magdeburg hatte ja schon über weite Strecken letztes Jahr die Liga dominiert.
Ja, aber das war auch überraschend.
Aber Magdeburg ist nicht als Favorit damals in die Saison gegangen, das darf man nicht vergessen.
Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Harald, du hast genau recht. Also das ist ja eine Überraschung gewesen. Eigentlich hatte ich gedacht, dass im letzten Jahr schon 1860 München, die schon eine gute Mannschaft hatten und eingespielt waren, dass die von Anfang an dabei sein müssen. Und die haben am Anfang die großen Probleme gehabt in der Hinserie. Und das war für mich schon sehr überraschend. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch in diesem Jahr 1860 hat viele gute Spieler eingekauft und die werden schon ein richtig gutes Team haben und die werden, glaube ich, von Anfang an dabei sein da oben.
Mhm. Wen siehst du da noch?
Ja, die, wie wir eben gesagt haben, die Absteiger sind ja immer, das sind immer Kandidaten. Dann Waldhof Mannheim hat sich ja selbst als Aufstiegsfavorit mit oder hat gesagt, sie möchten unbedingt aufsteigen. Da bin ich gespannt, wie das wird. Die haben aber eine gute Mannschaft, gar keine Frage. Ja, also das sind so erstmal die Mannschaften, wo ich sage, dass die oben dabei sein werden.
Mhm. Ist ja auch kein Verein dabei, der erst mit einem geschickten Insolvenz hinkriegt, der sich dann im Winter verstärkt und aufsteigt. Die sehe ich ja jetzt im Moment noch nicht.
Ne? Nein, zum Glück nicht.
Was ja. sagst du dazu, als Mann, der die dritte Liga kennt, aber auch die anderen Ligen schon erlebt hat, das ist doch Türkgücü nehmen wir dazu, für das Image der dritten Liga nachhaltig schädlich. Und das spricht ja nicht dafür, dass der DFB die dritte Liga so im Griff hat, wie er es eigentlich haben müsste. Seine wichtigste Liga.
Ja, bis vor 10 Jahren war ich ja selbst noch fürs Lizenzierungsverfahren verantwortlich. Das Problem ist nicht der DFB in diesem Fall gewesen. Man muss gucken, was man da machen kann. Die Richtlinien geben das halt nicht her, weil, und ich glaube, da hat Türkgücü halt nicht mit offenen Karten gespielt. Sie haben gesagt, die haben, ich weiß nicht, 3,3 oder 3,5 Millionen Etat. Und der lag dann bei über 5 Millionen oder ich weiß jetzt nicht wie hoch. So, und normal ist es ja so, man guckt die Einnahmen und Ausgaben. Wenn 500.000 Euro fehlen, musst du eine Bürgschaft geben. So, und die haben halt mit falschen Zahlen wahrscheinlich hantiert. Und der DFB musste das so hinnehmen. Und dann haben die irgendwann den Kader so erhöht oder den Etat des Kaders so erhöht, dass der DFB nicht mehr einschreiten könnte. Was ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass der DFB mehr, die Richtlinien geben es halt nicht her, dass der DFB irgendwas unternehmen konnte. Aber ich würde vielleicht mal überlegen, ob das Sinn macht, wenn man weiß, wie bei Türkgücü, weil ich als ich damals noch in Halle war, ich wollte einen Spieler holen und der hat bei Türkgücü deutlich mehr verdient. So, und ich weiß, dass die ein hohes Gehaltsniveau haben. Dann achte ich doch als DFB darauf, wie sich das entwickelt. Und vielleicht wäre das ja mal eine Idee zu sagen, okay, ich sag mal, ein Verein hat jetzt 3,5 Millionen, gut, legt noch mal 500 oben drauf, das muss ich aber irgendwie nachweisen, dass ich das liquide hinbekomme. Und ansonsten gebe ich den Spielern, die dann oben drauf kommen, gar keine Spielberechtigung. Vielleicht wäre das ja mal eine Idee.
Mhm. Ja.
Denn es ist, man muss es leider wirklich so benennen, eine Wettbewerbsverzerrung, auch die anderen Vereine dann trifft, ne?
Ja,
ihr kommt dann diese Spieler nicht mehr ran.
Ja, genau. Aber insgesamt Wettbewerbsverzerrung, dass ja dann auch nachher, dass die Spiele nicht mehr gewertet wurden und so weiter, das spielt ja auch alles eine Rolle. Und es ist eigentlich eine absolute Frechheit, was Türkgücü da gemacht hat.
Hm. Harald hat auch Kaiserslautern angesprochen.
Hm.
Das ist auch eine Geschichte gewesen mit der Insolvenz und dann im Winter nochmal so nachzuverpflichten, die schon, ich sag mal, zumindest für Verwunderung gesorgt hat bei einigen.
Es war letztlich Ausschöpfung der geltenden Bestimmungen. Ne?
Mhm.
Das hat ja mit Corona zu tun, Ralf.
Genau, das ist, die haben das ausgenutzt, was der DFB damals entschieden hat, wo sie gesagt haben, ja, das ist eine positive Entscheidung, was es ja eigentlich auch war. Nur der Kaiserslautern hat das eben ausgenutzt und hat dann Insolvenz angemeldet. Ich sag mal, das war rechtlich in Ordnung, aber für mich moralisch total unakzeptabel. Und ich muss sagen, dass Kaiserslautern eine Menge Sympathiepunkte bei mir verloren hat. Und nicht nur bei mir, sondern bei ganz vielen Leuten. Und das aber auch zu Recht, weil das geht nicht. Weil die haben Ablösesummen, hätten sie noch zahlen müssen an bestimmte Vereine. Das konnten sie nicht mehr oder brauchen sie dann nicht mehr. Und auch das ist ein bisschen Wettbewerbsverzerrung. Aber gut, es war rechtlich in Ordnung. Sie haben das ausgenutzt. Aber moralisch, sage ich, war das absolut inakzeptabel.
Gucken wir wieder ein bisschen auf die aktuelle Saison und auf das, was kommt. Harald, dein Eindruck nochmal vom 6:0 gegen Melle würde mich interessieren, denn die erste Halbzeit war ja gut beim VfL, danach gab es Wechsel und danach lief es nicht mehr so ganz rund. Ist das erste Saisonspiel oder das erste Testspiel gewesen, darf man nicht überbewerten, aber es war schon ein kleiner Unterschied zu erkennen für euch.
Ja, das war zu erkennen und die Meller hätten durchaus, denen hätte ich es gegönnt, wenn sie die zweite Halbzeit 0:0 gespielt hätten, denn was die da gezeigt haben, die kamen nun quasi aus dem Urlaub, wie sie sich reingehängt haben mit ihren 16 Leuten, das war wirklich toll und ich wünsche denen, dass sie eine gute Saison spielen und auch ein bisschen von den Zuschauern, die am Samstag da waren, auch künftig locken können beim VfL. War es ganz interessant zu sehen, wie Daniel Schelling heute bei dieser ersten Einheit in Basinghausen hier direkt auch angeknüpft hat an die Schwächen der zweiten Halbzeit in Melle. Schlechter erster Kontakt, schlechter Pass, schlechte Annahme. Das alles hat er in eine komplexe Übung gepackt, die ohne Gegnerdruck ausgeführt wurde, sondern mit den berühmten Drahtgitter-Gegenspielern als Mannequin. Aber das hat schon verdeutlicht, welche Basics seiner Spielidee zugrunde liegen, und war interessant, wie er das auch den Ball von Samstag quasi gleich aufgegriffen hat und dann auch gesagt hat, jeder einzelne Pass, den ihr hier jetzt in der Übung spielt, der ist im Spiel dann so wichtig und wertvoll wie ein Tor, wenn es denn so ist. Die haben also auch alle Tore nochmal, die sie aus dem Spiel heraus erzielt haben, analysiert und da auch die Anknüpfungspunkte gesucht. Sehr interessant, wenn man da mal so eine Einheit aus der Nähe erleben kann und auch hören kann, was der Trainer sagt und damit verbindet.
Man darf die Testspiele nicht überbewerten, Ralf Heskamp, aber so ein bisschen guckt man schon, wie man reinkommt in die Saison, und gerade diese Ergebnisse braucht man dann auch mal, um in so einen gewissen Flow zu kommen, bis die Saison startet.
Ja, das ist so. Man will das natürlich versuchen, dass man so positiv wie möglich in die Saison startet, um entsprechend Selbstvertrauen aufzubauen. Das ist schon wichtig. Und ganz wichtig ist natürlich dann immer die ersten Spiele in der Saison. Ja, das ist schon so ein kleiner, wo man dann schon sehen kann, wo es vielleicht so ein bisschen hingeht. Und das ist wichtig für Selbstvertrauen eben.
Apropos erste Spiele der Saison, wir haben noch eine kleine Aktion, die würde ich jetzt gleich mal anknüpfen hier, weil da geht es auch um den Start, um den Saisonstart. Der VfL verlost mit der Neuen Osnabrücker Zeitung zusammen 3 Dauerkarten, beziehungsweise versteckt sie. Es gibt eine Schnitzeljagd in Osnabrück. Ralf Heskamp kann vielleicht auch mitsuchen. Es gibt 3 verschiedene Orte, an denen die Karten versteckt sind. Ort A, B und C. Und wir haben heute die ersten Hinweise und wollen die mal ganz gern unseren Hörerinnen und Hörern weitergeben. Versteck A, da ist der erste Hinweis, diesen Ort gibt es schon lange, er ist aber erst seit 2016 sichtbar. Versteck B ist ein Symbol der Friedensstadt in Osnabrück. Und der dritte Hinweis, der ist für Versteck C, das ist eine Verbindung zwischen alt und neu. Ich sehe schon, Ralf Heskamp weiß schon, wo er gleich hingeht und sucht.
Bei Harald Pistorius in der Tasche, der ist ja der Mann des Friedens,
ja,
habe ich
genau.
gehört.
Das stimmt, aber der ist ja jetzt in Basinghausen.
Stimmt.
Das wird ein weiter Weg, aber dann müssen wir euch nochmal zusammenführen auf irgendeinem Weg.
Also wie gesagt, die weiteren Hinweise folgen dann in der Woche zu den einzelnen Verstecken. Und da wünschen wir natürlich viel Erfolg, dass einer vielleicht unserer Hörerinnen oder Hörer die Dauerkarte findet.
Harald, du musst dich nicht verstecken in Basinghausen, du kannst da ganz offen sitzen.
Ich muss mich nicht verstecken, nein, vor wem? Dass ich hier mal meine Trainerlizenz gemacht habe, das ist schon 50 Jahre her oder 45, also man kennt mich hier auch nicht mehr.
Also du musst es ja auch nicht vorzeigen heute, um da eingelassen zu werden.
Nein, ich muss es nicht vorzeigen. Ich bin komplett unkontrolliert. Ich durfte sogar auf den Trainingsplatz, was in Osnabrück nicht immer der Fall ist.
Oha.
Ich hoffe ohne Fußballschuhe.
Ja, natürlich. Mach doch nicht den Rasen kaputt. Ralf, wenn du mich jetzt so ärgerst, pass bloß auf, dass ich dich nicht nach dem Trainingslager in Ruhid frage, dein erstes.
Oh, nee, dann bitte nicht.
Ja, jetzt wollen wir es aber wissen.
Nein, das ist ja so ein Trainingslager, da sind ja in so einer Sportschule, Ruhid in Nähe von Stuttgart, ist ja eine klassische Sportschule ohne Hotelbetrieb, aber doch nochmal großzügig angelegt. Und dann sind da auch mal andere Teams, andere Sportler, Sportlerinnen zu Gast und ganz normal kommt es da auch zu Begegnungen. Ne?
Ja, es war ein langer Flur. Ich bin abends zu spät nach Hause oder ins Zimmer gegangen und unser Trainer saß am Ende des Flurs auf dem Stuhl und hat geguckt, wer wann wiederkommt. Und da bin ich halt mal negativ aufgefallen. Es kommt halt mal vor.
Ja.
Aber apropos Trainer, ihr habt euch dem und Mannschaft, ihr habt euch neulich mal mit der ja berühmten Aufstiegsmannschaft wieder getroffen im Emsland. Ihr habt 2 Jahre drauf gewartet. Mhm. Die Treffen finden ja regelmäßig statt. Das soll es ja auch zum Fußballspiel gekommen sein noch, haben wir drüber berichtet. Kannst du ein bisschen was erzählen? Wie war so die Atmosphäre? Wie war die Stimmung? Wie ist es, die ganzen Leute immer wieder zu sehen regelmäßig?
Ja, wir hatten ja damals eine außergewöhnliche, gute Kameradschaft. Wir hatten also tollen Umgang. Wir haben damals ja schon jeden Montagabend Mannschaftsabend gemacht und das war also ist eine ungewöhnlich gute Mannschaft und Ja, wir haben dann bei Andreas Helmer in Dahlum bei Meppen gefeiert. Er hat uns eingeladen. Wir waren da von freitags bis sonntags super organisiert und wir haben unheimlich viel Spaß gehabt, über alte Zeiten zu sprechen und haben eine Planfahrt gemacht, gesungen und so weiter. Also das war top, muss ich ganz ehrlich sagen. War überragend organisiert und wir haben eine richtig gute Stimmung gehabt. Ein Fußballspiel, ja, das sieht dann nicht mehr so gut aus. Ich meine, wir sind jetzt auch im Alter zwischen 55 und 65. Das sieht wirklich nicht mehr so koordiniert aus. Und der Paul Linz ist im ersten Ballkontakt über den Ball gestolpert. Andreas Helmer hat sich schnell verletzt. Also es sah wirklich nicht mehr so gut aus. Es hat zwar Spaß gemacht, aber wirklich gut ausgesehen hat es nicht mehr. Und ich glaube, dass wir das auch nicht mehr machen werden, Fußballspielen. Aber ansonsten hatten wir eine Menge Spaß.
Der Paul Linz hat sich, glaube ich, auch leider eine kleine Verletzung dabei zugezogen. Oder war es eher so vorgeschoben, um dann hinterher zu... sagen.
Lass mal den Kapitän in Ruhe.
Nein, ne?
Ja, gelaufen ist er ja nie viel und nie gerne. Und das hat er dann jetzt auch ausgenutzt.
Das gibt Ärger.
Ja, apropos, es war eine 2-5 Niederlage und Sie haben hinterher gesagt, wir überlegen, ob wir Protest einlegen. Ist der Protest schon beim DFB angekommen?
Ja, hätten wir gerne gemacht, aber es war aber keine Aussicht auf Erfolg und deswegen haben wir es doch sein lassen, weil wir konnten nicht auswechseln. Die hatten jede Menge Spieler und waren dann halt auch entsprechend fit und die waren auch, glaube ich, im Schnitt 10 Jahre jünger. Also von daher war es auch schwierig für uns.
Wird als Protestgrund nicht anerkannt?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Ja. Aber ein paar waren doch noch top dabei, wenn ich mir so die Bilder angucke, Neil Marmon zum Beispiel.
Ja, also man ist ja dann relativ fit, nur also wir können ja immer noch laufen, also weil einige machen ja auch noch Sport, ich mache auch noch Sport, das ist ja kein Problem, aber diese Schnelle, dann diese Koordination, die dann fehlt und so weiter und wenn dann der Gegner dann auch jünger ist, dann wird es natürlich irgendwo schwierig und natürlich ein bisschen Sport machen wir noch und deswegen macht es ja auch eigentlich Spaß, aber es sieht nicht mehr so schön aus wie vor 30, 40 Jahren.
Aber getroffen wird sich weiterhin, also ihr wollt die Treffen weiter abhalten, nur halt dann eben... ohne Fußballspiel.
Ja, und jetzt auch kurzfristiger, weil wie gesagt, wir werden jetzt auch älter und ist der ein oder andere ist ja schon nicht mehr da. Paul Jaschke ist zum Beispiel verstorben. Und von Willi daher,
Brox.
Ja, genau, Willi Brox damals und dann Klaus Leiteritz, unser Betreuer und so weiter. Also von daher haben wir gesagt, wir wollen das jetzt öfter machen und wahrscheinlich die Treffen in der Nähe oder in Osnabrück, weil auch dort die meisten wohnen. Und ja, und das ist immer wieder schön. Das werden wir auf jeden Fall beibehalten.
Es war ja damals eine Mischung aus relativ jungen und alten, arrivierten Spielern. Wenn man jetzt Sportdirektor ist, guckt man dann auch zurück und merkt, aha, dass diese Mischung braucht es. Aber was kann man besser machen als vielleicht früher, wo es ja ein bisschen gedauert hat, bis man sich dann angenähert hat? Also nimmt man das mit als Sportdirektor heute oder sportlicher Geschäftsführer und weiß, worauf man achten muss?
Ja, ich glaube schon, dass man, wenn man Spieler war, dass man viele Dinge dann auch anders sehen kann und ein Gespür für bestimmte Dinge hat. Aber das war schon eine Ausnahmesituation damals in Osnabrück. Wir hatten ja nach dem Abstieg, sind die ganzen Jungen, die konnten im Verein bleiben, die ganzen Älteren mussten gehen und es wurden ja dann viele Ex-Profis geholt. Und da gab es am Anfang schon Probleme, dann hatten wir dieses Pokalspiel gegen Friesen-Henningsen verloren, da durften die Älteren erst einmal spielen und wir hatten vorher, ich glaube, 14-2 Punkte, gab es dann noch 2-Punkte-Regelung, 14-2 Punkte geholt mit den jungen Spielern und dann durften die Älteren in den Pokal spielen, dann haben wir am Henningsen das Pokal los Bayern München gezogen, gab es natürlich viel Theater und dann hat Helmut Kalthoff damals dafür gesorgt, dass wir eine Aussprache hatten und danach lief es, ging es wirklich bergauf und dann hatten wir eine richtig super Kameradschaft.
Das heißt, da weiß man, dass man auch mal vielleicht dazwischenhauen muss als Sportdirektor.
Ja, das kommt immer auf die Situation an und man braucht ein bestimmtes Gespür dafür. Und ich sage, deswegen ist es schon ganz gut, wenn man aus diesem Bereich kommt und wenn man selbst Fußball gespielt hat, das hilft einem schon.
Aber die Frage bleibt immer bei jeder Konstellation, wie weit darf sich ein Sportdirektor, der sportliche Leiter, der Sportmanager an die Mannschaft annähern und auch Einfluss nehmen? Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Das muss die Abstimmung mit dem Trainer muss stimmen. Man darf sich nicht gegeneinander ausspielen lassen. Und gleichzeitig ist es auch gut, wenn man aus zwei verschiedenen Rollen die Dinge angeht. Aber ich glaube, dass das für den sportlichen Erfolg in der Führung fast die wichtigste Aufgabe ist, das klar auszutarieren, ne?
Ja, und da ist ganz wichtig die Zusammenarbeit mit dem Trainer und mit dem sportlichen Leiter. Also das muss passen, da muss das Vertrauensverhältnis da sein, weil die Spieler haben auch ein extremes Gespür dafür, wenn das nicht so ist. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig.
Harald, du warst damals auch bei dieser Truppe sehr nah da dran an der Mannschaft und bist ja auch hin und wieder bei den Treffen, glaube ich, auch noch mit eingeladen. Was hat die denn so besonders gemacht aus deiner Sicht?
Naja, aus ja, aus meiner Sicht, das muss man ja so sehen. Ich bin jetzt, wenn ich jetzt einen VfL-Spieler wie vorhin den Benna Satkus anspreche, dann könnte das mit ein bisschen Glück sozusagen, könnte das mein Enkel schon fast sein. Das darf man nicht vergessen, dass das natürlich auch die Beziehung zwischen Journalist und Spieler ein bisschen beeinflusst. Das heißt nicht, dass es um gut oder schlecht geht, aber die Mannschaft war mir schon sehr nah, weil sie auch meine, in etwa jedenfalls meiner Generation anhörte, zumindest Paul Linz, der ist so nochmal 6 Monate älter als ich. Und die Nähe war da und es wurde auch noch mehr Nähe zugelassen. Also beim Training zuzuschauen war klar, aber es war auch klar, dass man in anderen Zusammenhängen, man konnte mal in die Kabine schauen nach dem Spiel, man konnte nach dem Spiel an der Trainerbank oder in der Endphase dort sitzen. Ich will das jetzt nicht romantisieren oder gar glorifizieren, aber man hatte einen unverstellteren, direkteren Zugang. Das war erwünscht und das galt auch für Manager und Trainer. Wenn man sich interessierte, dann konnte man wirklich schon eine Menge mitbekommen. Das hat auch den Reiz ausgemacht und das hat natürlich auch für eine persönliche Verbundenheit im Laufe der Jahre gesorgt, die dann eben über den beruflichen Kontakt als Spieler und Journalist weit hinaus reicht. Und ich fühle mich mit der Mannschaft nach wie vor sehr wohl und es ist immer noch eine andere Position, aber es macht unheimlich viel Spaß und es sind wirklich einfach richtig, richtig nette, kernige Jungs und freue mich jedes Mal, wenn die Einladung kommt.
Also da darf ich vielleicht nochmal ergänzen, das war ja auch eine ganz besondere Situation. Klar, nach dem Spiel, dann waren die Journalisten mit auf dem Platz und so weiter, klar. Aber Harald war natürlich sehr korrekt und vertrauensvoll. Das muss man hier mal ganz deutlich sagen. Das hat man auch nicht immer. Und deswegen ist dieser Kontakt oder auch diese Beziehung so gut gewesen. Und das lag natürlich auch an Harald, ganz klar.
Es ist heute vielleicht aber vielleicht manchmal auch sogar ganz schwierig aufzubauen. Du kennst jetzt beide Seiten. Heute muss man, ja, ist es vielleicht manchmal auch zu sehr reglementiert?
Ja, jetzt gibt es diese Pressesprecher, hat es früher nicht gegeben und so weiter. Die schauen nochmal alles an und hast du jetzt auch richtig geantwortet. Früher war es ja viel spontaner, dann emotionaler. So, dann hat man ja auch Dinge rausgehauen, wo man sich vielleicht nachher ein bisschen geärgert hat. Aber das ist dann einfach so. Und das ist ja heute anders. Heute wird alles nochmal durchgelesen und dann, ja, pass mal da auf und pass mal lieber da auf und so weiter. Ist halt eine andere Zeit. Ich will auch, was Harald gerade gesagt hat, wir wollen das ja nicht sagen, dass es früher alles besser war. Das ist nicht so. Es ist halt anders.
Aber was traditionell bleibt, Harald, bleibt auf den Spuren des VfL Osnabrück, in diesem Fall in Basinghausen. Harald, du hast eben Benna Stadtkus schon angesprochen, der ist jetzt ganz frisch, von dem haben wir noch gar keinen Eindruck, weil er noch ein bisschen Urlaub hatte, aber es sind ja schon ein paar neue auf dem Rasen, du hast dich schon gesehen. Wie ist denn dein Eindruck? Du hast vorhin schon gesagt, es ist eine Weiterentwicklung, aber wenn du jetzt so die Spieler mal durchgehst, wer ist dir dann ganz besonders schon aufgefallen in den ersten Tagen beim VfL?
Also in der letzten Woche im Training und beim Spiel in Melle, wie ich sagte, Robert Tesche, auch wie er sich einfach einfügt und da ganz normal seinen Job macht und mit einer Ruhe und Abgeklärtheit, das fällt auf. Der Janis Wulff hat nicht nur uns überrascht deshalb, weil er kommt ja auf einem etwas anderen Weg in den Profifußball, war nie im NLZ, hat sich so Stufe für Stufe nach oben gespielt, was gar nicht mal schlecht sein muss. Vielleicht kann Ralf, der ja auch sich sehr intensiv mit Nachwuchsfußball beschäftigt, hat gleich mal was dazu sagen. Der hat vielleicht manches nicht mitbekriegt, was man so im NLZ eingebildet bekommt, aber vielleicht ist das auch mal eine ganz andere Form und liefert dann auch ja solche Jungs ab, die ganz selbstbewusst und natürlich auftreten und das auch mit spielerischer erstaunlichem spielerischen Vermögen dann zeigen können. Ich würde auch sagen, dass wir nicht nur von den Neuen sprechen sollten. Mir ist aufgefallen in Melle, wie zielstrebig Chance Simakala aufgetreten ist. Vielleicht hat es da jetzt nach dem guten ersten Jahr, aber leider eben getrübt durch auch so ein paar Formschwankungen, dann eben doch so einen Kick gemacht und er weiß, dass er jetzt durchstarten muss und will. Bei den Neuen, den jungen Maxwell Jemfi, hat ja nur die eine Halbzeit gespielt im Endeffekt, kann man noch nicht viel sagen, aber er bringt eben auch eine große Ballsicherheit und Kopfballstärke und Schnelligkeit mit. Das dürfte also auch auf eine Verbesserung hinauslaufen. Ja, und Patterson Chato wird sich erst zeigen können, wenn er mal richtig unter Druck steht. Da bin ich gespannt auf das Spiel, auf die Spiele beim Volkswagen Cup am Samstag. Also es sind ein paar ganz interessante Leute dazugekommen. Ich habe bestimmt jetzt jemanden vergessen. Leandro Putaro vom SCFR als Flügelstürmer. Aber man darf gespannt sein, was da dazugekommen ist. Denn wenn man so ein bisschen nochmal zurückdenkt an letzten Sommer, als Amir Shahbazadeh und Daniel Scherning relativ großen Zeitdruck hatten, um eine noch größere Personallücke zu stopfen bei dem Neuaufbau der Mannschaft, da sind ihnen einige sehr gute Griffe gelungen. Diesmal hatten sie ein bisschen mehr Zeit, konnten es von langer Hand vorbereiten. Vielleicht ist ja eine ähnliche Quote dabei und dann muss man wirklich sagen, dann hat der VfL erneut eine Mannschaft dabei, die in der Spitzengruppe mitspielen kann.
Die Saison ist ja noch jung auf die anderen Neuzugänge, auch wenn jetzt einer unten runtergefallen sein sollte. Da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen im Brückengeflüster in dieser Saison. Aber ja, Ralf Heskamp, geben wir die Frage doch gleich weiter. Wenn jetzt so ein Spieler eigentlich, der nicht aus dem Nachwuchsleistungszentrum kommt, in den Profifußball kommt, das ist ja auch eher selten der Fall. Also meistens ist ja dieser gerade Weg inzwischen Leistungszentrum und dann rein zu den Profis.
Ja, also das ist wirklich eine ganz spannende Personalie, muss ich sagen. Und ich finde das gut, dass man sowas macht. Wir hatten auch von Fortuna Köln ist jetzt zu Wien Wiesbaden gegangen, ein Spieler, der auch nicht aus dem Nachwuchsleistungszentrum kommt, wo wir uns für interessiert haben. Das ist, ja, ich mache so eine 50-50-Chance. Das ist, der kann durch die Decke gehen, das kann auch dann nicht so funktionieren, weil er die ganzen Abläufe vielleicht nicht so kennt und so weiter. Aber ich finde es total spannend und das eben, weil die auch so unbedarft vielleicht daran gehen, vielleicht taktisch noch nicht so ausgebildet sind, aber irgendwie freier an diese ganze Aufgabe gehen und vielleicht auch nicht so unter Druck stehen und sagen, ich probiere das jetzt einfach mal und finde ich einfach klasse, dass es sowas noch gibt.
War ja ähnlich beim Hendrik Weidand in Hannover, den keiner kannte, kam aus einer Amateurliga und ist dann plötzlich bei Hannover 96 im Sturm durchgestartet. Aber ja, ist ja eher selten. Das ist ja wirklich wie so eine Schatzsuche im Heuhaufen, hätte ich fast gesagt.
Ja, das ist so, wird es immer mal wieder geben, aber schade, ich würde mir wünschen, dass es sowas noch öfter gibt. Aber gut, ist spannend. Ich bin mal gespannt, was der Junge hier in Osnabrück, was er auf den Platz bringt. Ist einmal, muss ich sagen, Hut ab, dass man sowas überhaupt macht, ja, dass man das eingeht. Aber es ist spannend und interessant und ja, warten wir mal ab.
Muss man denn gezielt nach diesen Leuten mittlerweile suchen oder ist das eher so ein Zufallsfund dann?
Ja, das ist eigentlich mehr Zufall. Also ich sage ja, man baut ja das, ich habe ja das Scouting, bin ich jetzt dabei, in Duisburg aufzubauen. Man muss ja immer gucken, woher bekommt man die Spieler? Und das ist ja in erster Linie dritte Liga, die kennen wir in- und auswendig. Dann sind die Regionalligen wichtig, vielleicht nur die U19-Mannschaften oder erste, zweite Liga, die Mannschaften, die Spieler, die wenig Spielzeit haben in diesen Mannschaften, dass man da guckt. Aber diese Spieler, die bekommt man in erster Linie aus der Regionalliga, vielleicht nochmal Oberliga, aber da guckt man ja kaum, weil man nicht der Meinung ist, dass es dort Spieler gibt, die den Sprung nach oben schaffen können, weil sonst würden sie ja schon höher spielen. Und von daher ist es mal eine spannende Geschichte.
Der VfL hat in der letzten Saison das eigentlich so ja als große Strategie auch gehabt. Man guckt in der Regionalliga vor allem, schaut nach Spielern, wo vielleicht die anderen noch nicht so hingucken. Bisschen Scouting-Experte. Ist das der Weg, zielführend ist und den der VfL gehen muss, sogar als Verein?
Ja, es kommt immer darauf an, wie man finanziell ausgestattet ist. So, ich sag mal, Ingolstadt, die gucken wahrscheinlich nicht so viel in die Regionalliga und holen sich halt eher Spieler, die schon nachgewiesen haben, dass sie gut sind. Aber ich sag mal, wie der VfL oder auch andere Vereine, da ist es ja immer sehr knapp mit dem Geld auch und da muss man schon gucken, dass man diese Spieler in der Regionalliga findet und da braucht man ein bestimmtes Auge, da braucht man, ja, man muss halt wissen, wer wo spielt und von daher ist das für viele Vereine eine ganz wichtige Liga, die Regionalliga.
Es ist zweimal das Stichwort gefallen, da will ich mal ganz kurz einhaken, aber was nicht direkt mit Spielern zu tun hat, aber die Söhne, ihre Söhne sind ja auch beide in der Regionalliga gewesen oder bald jetzt drin. Marco Heskamp ist gerade abgestiegen mit Altona 93 und dafür ist Sandro mit Blau-Weiß-Lohne gerade aufgestiegen. Ja. Dazu kommt noch Moritz Heyer, eingeheiratet in die Familie und der MSV Duisburg jetzt als neuer Arbeitgeber. Wie viel Fußball kann man denn an einem Wochenende überhaupt gucken?
Ja, also das ist schon schwierig. Ja, ich versuche natürlich so viel, wie es geht, aber das ist ganz, ganz, also ich wirklich auch, der Marco, wenn er in Hamburg spielt, das komme ich ganz selten hin. Das haben wir jetzt am Finaltag der Amateure, waren wir ja mit Duisburg zum Glück nicht leider nicht vertreten, zum Glück die anderen beiden, dann konnten wir halt gucken. Ja, bei uns ist Thema Nummer eins Fußball. Und meine Frau, die hat sich eigentlich nie für Fußball interessiert. Ich habe damals, als ich sie geheiratet habe, habe ich gesagt, Mensch, wenn ich mit dem Fußballspielen aufhöre, dann haben wir die Wochenenden für uns. Und das hat jetzt über 30 Jahre nicht geklappt. Also von daher, ja, Thema Nummer eins, Fußball, ist nochmal so.
Und Sandro hat die A-Lizenz auch als Trainer und ist mit Lohne gerade aufgestiegen in die Regionalliga. Das heißt, demnächst kommt auch mal der Tipp dann vom Sohn, welche Spieler aus der Regionalliga interessant sein könnten.
Der gibt mir jetzt schon Tipps. Also wir sind immer im Austausch und er kennt viele Spieler. Auch Marco kennt viele Spieler, der nur in der Regionalliga gespielt hat. Und wenn ich aus der Regionalliga Hamburg einen interessant finde oder da im Norden, dann geben die mir natürlich auch Tipps. Netzwerk ist immer wichtig und da unsere Söhne nun auch Fußball-Sachverstand haben, ist es schon wichtig. Wir haben immer Austausch.
Aber wenn deine Söhne einen vorschlagen, dann lass bitte deine Frau die charakterliche Prüfung durchführen, damit das auch passt.
Meinst du, sie kann das?
Die kann auch alles.
Okay. Ich hoffe, sie hört den Podcast jetzt nicht.
Ich glaube, sie weiß, wie ich das meine.
Wie sieht es denn übrigens an diesem Wochenende aus? Jetzt wurde gerade angesprochen, es ist VW Cup hier. Mhm. Blickt man da schon mal hin, weil der nächste Gegner da oder der erste Gegner doch auf zwei hochkarätige Gegner auch trifft? Oder ist es jetzt schon einfach, oder ist es jetzt noch viel zu früh und man sagt, komm, das ist doch egal? Nein.
Ich habe ja eben das Foto gezeigt, ihr habt ja schon mal die Mannschaftsaufstellung gezeigt. Ja, das habe ich natürlich schon fotografiert und natürlich direkt unseren Trainern zugeschickt, da ich ja nur ein Abo habe von der neuen Osnabrücker Zeitung. Ne, da lese ich natürlich jeden Tag und ich hoffe ja, dass ihr auch vernünftig und richtig schreibt, dass wir da Erkenntnisse rausziehen und wir beobachten natürlich jetzt schon den VfL, ist ja ganz klar, die Spiele und jetzt mal gucken, wie wir es jetzt am Wochenende machen. Wir sind selbst unterwegs, aber natürlich gucken wir jetzt schon, was der VfL macht und ich lese immer die Neue Osnabrücker Zeitung, also von daher bin ich gut informiert.
Das ist nicht gesponsert, muss man dazu sagen. Also wir haben jetzt kein Geld hier übergeben, nein. Sondern das hat Ralf Heskamp so gesagt von sich aus.
Ja. Letztes Jahr waren ja die beiden Spiele besondere Ereignisse. Das erste Spiel ist wegen Corona damals verschoben worden. Das ist, musste dann später nachgeholt werden. Das Rückspiel ist dann abgebrochen worden beim Stand von 0-0 wegen eines rassistischen Vorfalls. Danach dann das 3-6 in Duisburg im Nachholspiel. Spielen diese Spiele noch eine Rolle im Kopf aktuell oder?
Nein, eigentlich nicht. Ich hatte alle Spiele gesehen, das war auch reiner Zufall, da war ich ja noch nicht in Duisburg, wusste ich auch nicht, dass ich in Duisburg irgendwann anfange. Mit dem Rassismus, das ist natürlich im Kopf, ist ja klar, aber das spielt im nächsten Spiel keine Rolle und auch die Ergebnisse nicht mehr. Nein, das ist kein Thema mehr.
Aber spielt es vielleicht in dem Sinn noch eine Rolle, dass man sich überlegt, ob man noch eine gemeinsame Aktion startet, gerade bei so einem Spiel, das dann nochmal so viel Aufmerksamkeit auch erzielt als Eröffnungsspiel der dritten Liga?
Da bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner. Ich weiß nicht, ob die anderen Geschäftsführer, die für die Veranstaltung verantwortlich sind, ob die da noch irgendwas vorhaben. Wäre vielleicht sinnvoll, ist eine Überlegung wert, aber ich weiß nicht, inwieweit da die Gedanken sind.
Wir haben jetzt den Blick zurückgewagt oder auch jetzt gucken wir auch nochmal auf die nach vorne. Harald hat es eben schon angesprochen, einer, der wieder dabei ist beim VfL, was man jetzt gar nicht so erwartet hatte und schon ein bisschen weiter ist, das würde mich noch interessieren, ist Timo Beermann. Von dem man ja gedacht hatte, dass er noch länger ausfällt, aber.
Ja, er hat im Einzeltraining mit dem Spezialcoach Tim Schütte da sehr gute Fortschritte gemacht und konnte deshalb auch mit ins Trainingslager fahren, weil er einen Teil des Mannschaftsprogramms bereits mit absolvieren kann und zwischendurch dann eben wieder immer mal für Einzelübungen herausgezogen wird. Also von daher ist das schon mal gut für alle, dass er so weit ist. Und man sollte jetzt sich vielleicht so ein bisschen davor hüten, irgendeinen Druck aufzubauen, dass es nun unbedingt gegen den MSV am 22. schon wieder klappt. Natürlich ist das ein Wunsch oder ein Traum, aber ich glaube, wichtig ist, dass er zum richtigen Zeitpunkt voll fit ist und dann auch durchgehend wieder spielen kann. Manchmal, Ralf, das weißt du auch, zu früh angefangen nach einer Verletzung, hat dann oft auch zu längeren Ausfällen geführt. Im Übrigen vielleicht an der Stelle von uns, also schließt ihr euch sicher an, Sese Klaas hat in Paderborn Kreuzbandriss erlitten. Wir kennen alle seinen Weg. Die letzte Saison war seine erste als Profi, in der er voll durchgespielt und verletzungsfrei war. Und jetzt hat es ihn dort eben auch schon wieder erwischt. Das nur nebenbei. Aber wie gesagt, Timo hat sich rangekämpft und er wird sicherlich nicht übermäßig lange auf sein Comeback warten müssen.
An Sebastian Klaas wollen wir dann die Genesungswünsche von hier aus ausschicken.
Wollte ich
ne?
gerade sagen.
Aus Basinghausen, alles aus Duisburg, aus Osnabrück.
Ja, auf jeden Fall.
Wollen wir noch eine Prognose?
Können wir noch machen?
Vielleicht fürs Eröffnungsspiel von Ralf Heskamp?
Ja, also ich gehe davon aus, dass der MSV gewinnt.
Das ist eine Ansage. Dann wollen wir bei Harald Pistorius jetzt vielleicht mal die Prognose wagen. Der VfL spielt ja gegen Havelse am Mittwochabend ein Testspiel. Wie geht das denn aus? Da hat sich der VfL letzte Saison ja schwer getan.
Der VfL bleibt ohne Gegentor, setzt also die in Melle begonnene Serie fort und wird mit 3:0 gewinnen.
Auch das ist eine klare Ansage.
Das ist das erste Mal in meiner Laufbahn, dass ich ein Testspiel getippt habe.
Ja, wir müssen immer noch mal neue Sachen anfangen hier. Man ist nie zu alt, um noch mal was Neues zu machen, würde ich sagen.
Ja, weil wir gerade Genesungswünsche geschickt hatten zu Sebastian Klaas, wollen wir uns vor allem jetzt hier heute nochmal bedanken bei Ralf Heskamp, als er als Gast im Studio war, und hoffen, dass diesmal das Brückengeflüster, dass danach keine Erkrankung anschließt. Und ich glaube, das letzte Mal kam relativ spontan ein Krankenhausaufenthalt, da schloss sich an, ne?
Ja, ich bekam Nierenstein, das ging ganz fix, aber zum Glück hatte ich den nur 2 Tage und konnte wirklich pünktlich am 1.4. in Duisburg anfangen. Also Donnerstagabend hat er sich entfernt aus meinem Körper, der Stein, und konnte dann am Freitagmorgen direkt anfangen.
Sehr, sehr gut.
Ich glaube, es lag nicht am Brückengeflüster.
Das hoffen wir nicht.
So, dann würden wir sagen, Harald, können wir jetzt gleich entlassen auf den Trainingsplatz?
Ja, danke.
Kurze Hose, Trainingssachen sind schon an.
Hat man bei euch mittrainiert, Ralf, ne?
Ja, das hat er richtig gut gemacht. Also er ist mehr der Kämpfer und Zweikämpfer und hat es ja geschafft, wir haben es ja schon mal gesagt, dass er erst am letzten Trainingstag es geschafft hat, dass wir ihn da erst tunneln konnten, hat es wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Hut ab.
Ja, insofern
entlassen wir Harald. Die Erinnerung verklärt doch so manches, auch bei dir.
Aber es ist perfekt, jetzt entlassen wir genau Harald Pistorius mit dieser Zweikampfhärte einfach auf den Trainingsplatz beim VfL Osnabrück im Trainingslager sagen, schöne Grüße nach Basinghausen. Wie gesagt, danke
Ralf
Heskamp.
Dass ich dabei sein durfte.
Ja, gerne, vielen Dank auch.
Ralf Heskamp, vielen Dank, Susanne Vetter. Ja, und wir sagen Dank fürs Zuhören, denn das Brückengeflüster gibt es immer dienstagsabends 18 Uhr auf allen möglichen Kanälen, wo es Podcasts gibt, auf Notstedt, Apple, Deezer. Ja, Sie kennen das, Sie finden uns wieder, wenn Sie bis hierhin gehört haben, schaffen Sie es das nächste Mal auch. Ich sage vielen Dank und bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.